Lower Decks, Lower Decks, Lower Decks, Lower Decks, Lower Decks.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen feierlich das Discovery Panel zu einer Sonderausgabe und zu einer Sonderausgabe, die Lower Decks betrifft. Hättest du ja träumen wagen oder hättest du zu träumen gewagt, sagt man glaube ich, dass wir jemals dieses Intro nochmal spielen werden.
Ich wagte gerade die Frage zu stellen, was du eigentlich das Schönste an den Star Trek Serien findest. Ich hätte nämlich gesagt, unsere Intros. Richtig. Nein, ich hätte es nicht zu träumen gewagt, aber jetzt tatsächlich gibt es ja nochmal eine wunderschöne Gelegenheit, endlich nochmal dieses Intro zu hören. Und es war für mich wie ein akustisches Blumenpflücken. Ah, herrlich.
Nicht mehr und nicht weniger. Man nennt dich auch Boosby in Star Trek Kreisen, in denen wir nicht verkehren. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und um das jetzt mal zu lüften, also wir hätten jetzt auch noch so ein bisschen Feedback machen können an der Stelle, weil sich eine gewisse Diskussion entbrannt hat bei uns auf der Seite über die Frage, was wir denn jetzt als nächstes machen können, nachdem wir in der letzten Folge, falls ihr diesen Podcast hier stringent hört, also ich sag mal so nach Erscheinung, ja, und nicht nach Serie, dann werdet ihr möglicherweise wissen, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass wir jetzt eine Pause mit Star Trek Prodigy machen, wo wir uns in der zweiten Staffel in der Mitte befinden. Also Folge 10 ist abgehakt. Folge 11 würde jetzt anstehen.
Ja.
Und wir haben euch gefragt, was ihr denn gut finden würdet, ich weiß auch gar nicht, warum wir das getan haben, was ihr denn gut finden würdet, was wir als nächstes jetzt machen. Und es gab so ein bisschen Unstimmigkeiten darüber und ich glaube, wir haben das Gefühl erweckt, dass unsere Hörerinnen und Hörer mitentscheiden können, was natürlich totaler Bullshit ist.
Nein, natürlich nicht. Also wir sind ja kein demokratischer Podcast. Ja,
hier das. Demokratien sind nicht mehr on vogue, deswegen gibt es ja auch nicht bei uns hier im Podcast. So,
aber diese Botschaft möchten wir gar nicht so verbreiten, aber trotzdem können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ich schätze, Sebastian, dass wir am 22.09. Prodigy Folge 11 der zweiten Staffel besprechen werden.
Genau, ihr habt so ein bisschen hin und her diskutiert, dass es jetzt irgendwie total doof wäre, wenn wir jetzt aufhören würden mit Prodigy, weil man ist ja gerade einmal drin, da müsste man wieder reinkommen. Das war so ein Argument, was ich gelesen habe. Ein anderes Argument ist, dass offensichtlich die Lizenz bei Netflix ausläuft, was Prodigy angeht.
Aber erst im Jahr 2026, also wir haben noch ein bisschen Zeit.
Alles klar, das ist ein wichtiger Hinweis, weil da wusste man nicht so
genau. Also für Staffel 2. Für Staffel 1 läuft sie schon früher aus. Aber wir sprechen jetzt Staffel 2. Ist ja alles gut.
Das ist echt verrückt. Ein technischer Hinweis an Andreas Dohm. Du klippst. Könntest du dich noch vielleicht irgendwie ein bisschen...
Jetzt habe ich einmal geklippt. Ja. Weißt du, ein einziges Mal.
Ja, Entschuldigung, es ist ein Qualitätspodcast hier.
Ja, also ich mache mich ein bisschen leiser. Ja,
ich möchte nicht, dass die Audioqualität hier unter so Trivialitäten wie deinen emotionalen Ausbrüchen leidet.
Ja, Entschuldigung, ich bin ein emotionaler Mensch. Wir sprechen über Lower Decks hier. Ja. Ich bin emotional.
Absolut. Das kann ich schon auch durchaus nachvollziehen. So, also wir haben euch gehört. Ihr habt auch so ein bisschen durchgerechnet, ob das nicht vielleicht doch noch irgendwie passen würde, jetzt die zweite Staffel Lower Decks noch eben schnell vor dem durchzuprügeln, was dann jetzt ansteht. Dazu später mehr. Das würde theoretisch fast noch passen, bis auf eine Folge. Aber dann dürften wir auch nicht über die FatCon reden. Und dann dürften wir auch diese Folge hier jetzt gerade nicht machen.
Das stimmt. Denn ich habe auch nachgerechnet, denn ihr sagt, man nennt mich den Graf Zahl.
Möchtest du
das Zählen bis zur Qual.
Möchtest du ja irgendwas triggern oder möchte ich gucken, wie schnell meine Reaktion...
Deine Finger sind nicht so schnell wie mein Gesang.
Das stimmt. Aber immerhin, komm. Es ist so. Es ist irgendwie heute alles ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl. Das ist ein Qualitätspodcast. Die Soundeffekte sind heute
sind im Hintergrund.
Ja, genau.
Zählen bis zur Qual.
Soll man noch warten, bis er anfängt zu zählen? Der Herr Graf Zahl?
Kein Problem. Ich höre Graf Zahl gerne zu.
Ja. So, dann zähl doch mal. Ja. Zähl doch mal langsam oder schnell.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann nicht länger, ich kann nicht weiter als bis 8 zählen. Das ist ein großes Problem.
Weil du bist im Simpsons-Cast und an deinen beiden Händen sind jeweils nur 4 Finger.
Das ist genau das Problem. Nein, was quatschen wir uns denn jetzt hier? Wir wollten doch gerade einen seriösen Podcast über Lower Decks machen.
Ja, wir wollten einen seriösen Podcast über Lower Decks machen. Das war mit mir nicht abgesprochen, Entschuldigung.
Ach so, verdammt.
Wenn ich jetzt hier das Briefing nochmal auspacke, ich habe es extra einfoliert, ja. Und hier steht nichts von seriös drin.
Also ein paar Leute haben auf jeden Fall ins Feedback geschrieben, wir sollen weiter Prodigy machen.
Ja.
Das werden wir weitermachen, ja. Aber jetzt gerade nicht,
eben.
Weil wir hätten keine 10 Wochen mehr.
Ja.
Und ein paar Leute haben aber auch einfach, als sie das Stichwort Lower Decks gehört haben, genau das gemacht, was ich im Cold Open gemacht habe, nämlich Lower Decks.
Und sogar auch rückwärts, das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja. Genau, nicht nur Decks lower, sondern noch rückwärts.
Noch rückwärtsiger. Es geht noch rückwärtsiger. Es gibt einfach rückwärts und es gibt doppelt rückwärts.
Genau, richtig. Ja. Und warum sprechen wir über Lower Decks, Sebastian?
Wir sprechen über Lower Decks, weil das eine hervorragende, also ich sage jetzt mal, dass sie hervorragend ist.
Das werden wir gleich noch klären.
Genau, die werden wir gleich noch ganz genau unter die Lupe nehmen. Eine vermeintlich hervorragende DVD-Box gibt, also eine Blu-ray-Box mit der kompletten Serie. Ich weiß gar nicht, in welchen Editionen es die gibt. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, aber das machen wir gleich. Wir haben uns diese DVD-Box angeschaut, werden drüber sprechen, wie die sich so anfühlt. Wie die ausschaut und natürlich auch was drauf ist und mit einem besonderen Augenmerk auf die Special Features natürlich, weil den Rest, den könnt ihr euch ja dann auch im Netz angucken, wobei da können wir ja auch nochmal drüber sprechen, wie viel Sinn es ergibt, eine Animationsserie auf eine Blu-ray zu pressen. Also diese Dinge, die werden wir unter anderem gleich besprechen. Es gibt aber noch so ein, zwei Ankündigungen, die wir vorher loswerden müssen, haben wir auch hier im vertraglich abgesicherten Briefing stehen.
Du hast dieses Jahr, Mal hast du ja das Briefing mit unserer Managerin einzeln übernommen. Ich bin ja gerade ein bisschen außen vor, deswegen musst du jetzt mal kurz sagen, was ist die erste Ankündigung, die wir machen wollen?
Die erste Ankündigung, die haben wir ja gerade schon so ein bisschen freundlich verpackt geliefert. Es könnte ja sein, dass wir jetzt euch hier in unserer Mitte begrüßen dürfen, weil ihr noch mal ein bisschen was über Lower Decks hören möchtet, weil das eine eurer Lieblingsserien geworden ist.
Es ist ja auch eine
durchaus beliebte Serie geworden, die im Gegensatz zu Prodigy auch ein paar Leute interessiert. Deswegen könnte es ja sein, dass ihr jetzt gerade zuhört, obwohl ihr die letzten 10 Folgen über Prodigy von uns nicht gehört habt. Deswegen sei euch an dieser Stelle auch nochmal mitgegeben, dass wir uns live sehen können, wenn ihr denn wollen würdet und auf der FedCon in diesem Jahr seid. Die findet nächste Woche, übernächste Woche, Freitag geht's los.
Nächste Woche Freitag, kann man schon so sagen.
Genau. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man das mit nächste und übernächste deutet oder beziehungsweise mit der Woche, in der man sich jetzt gerade noch befindet. Aber wir befinden uns ja, wenn wir diesen Podcast releasen, nicht mehr in der Woche, in der wir sind, wo wir den Podcast aufnehmen.
Das ist umständlich.
Wir könnten Daten sagen. Merkt euch den 31. Mai.
Richtig.
Der 31. Mai, 15 bis 16 Uhr, man weiß nichts Genaues,
16 Uhr.
16 Uhr? Weil du hast letztens irgendwann haben wir 16 Uhr gesagt und hast gesagt 15 Uhr.
Wir hatten erst 15 Uhr gehört, aber jetzt steht im FedCon-Programm, dass wir um 16 Uhr da sind.
Also alles, was im FedCon-Programm steht, das ist Gesetz.
Ja, es wechselt auch regelmäßig was im FedCon-Programm, aber jetzt steht da immer noch 16 Uhr.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Guckt ins Programm hinein, möglicherweise um 16 Uhr voraussichtlich. Am 31. Mai auf der FedCon in Bonn im Saal Heiden. Der Saal Heiden ist ein relativ großzügiger Saal, je nach Perspektive.
Genau, wenn ein Hotelzimmer ist, ist es ein sehr großzügiger Saal.
Oder wenn man eine Maus ist.
Genau.
Ja. Nein, es klingt so, als wären wir undankbar. Wir freuen uns sehr auf den Saal Heiden. Wir freuen uns sehr auf euch. Und wir haben mal so ein bisschen das Experiment gestartet, dass wir den Saal Haydn so voll bekommen wollen wie den Saal Beethoven, in dem wir das letzte Mal auf der FatCon einen Live-Podcast gemacht haben. Es gibt unterschiedliche Angaben und Gefühlswahrnehmungen, was die Größe dieses Saal angeht. Ich würde mal sagen, 500 bis 800 Leute gehen da rein. Es gibt aber auch unterschiedliche Gefühle.
In den Beethoven, nicht in den Haydn.
In den Beethoven. Es gibt auch unterschiedliche Gefühle, was in Haydn reingeht. Da würde ich sagen, 100 bis 180 habe ich da so gehört, glaube ich, oder gefühlt.
Ich glaube, 180 wird kuschelig.
Ja, also vielleicht auch 80 bis 100. Also wir werden mal versuchen, 500 bis 800 Leute in den Saal Haydn reinzubringen und daran könnt ihr aktiv mitarbeiten. Wir werden über das sprechen, was uns in Zukunft bei Star Trek wohl so erwarten wird. Und das wird, je näher es auf die FatCon zugeht, desto interessanter wird es, glaube ich, habe ich so das Gefühl gerade.
Es wird super interessant. Also ich habe richtig Bock gerade.
Ich auch. Ja. Ich habe auch sowieso Bock auf die FatCon und wir würden uns natürlich Keks freuen, wenn wir euch da vielleicht auch mit Keksen, von mir ist auch ohne, sehen würden und vielleicht das eine oder andere Gespräch auch führen bei einem bei einer kalten Brause oder so.
Das wäre ein kleiner Traum. Dann kann ich mir fast vorstellen, was die andere Ankündigung ist, die du auf deinem Managerzettel hast. Ich weiß nicht genau. Steht da noch was drauf?
Ja, es ist so kleingedruckt, ich kann es aber nicht so richtig lesen. Was hast du denn auch im Kopf?
Ich habe noch im Kopf, dass wir, also wir sollen jetzt immer sagen, dass wir ab dem
wir dürfen hier
das unverzüglich, nein, und, das falsch,
wirklich,
falsch,
nein, ist wirklich 21.06. Was?
21.07.
21.08.
21.07. 21.07. 21.07. 21.07.2025.
Ab dem 21.07. Das ist der Juli. Ab dem 21. Juli 2025 wird die Star Trek Welt nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht.
Richtig, denn unsere dritte Staffel des Strange New Worlds Casts erscheint. Die Folgen erscheinen schon 3 Tage vorher oder 4 Tage vorher.
Niemand interessiert die.
Ja. Es geht ja vor allen Dingen um unseren Podcast. Ja. Und in dieser Woche, das könnt ihr euch ankreuzen, rot im Kalender, nur in dieser Woche am 21.07., also in der Woche des 21.07. erscheinen wir sogar zweimal.
Zweimal.
Ja.
Es hat natürlich Gründe. Und ihr werdet das, wenn ihr es mitbekommen habt, auch schon wissen. Es wird nämlich mit einer Doppelfolge losgehen und wir werden sie einzeln besprechen, aber eben dann nacheinander direkt.
Richtig, genau. Also Strange New Worlds 3x01 und 3x02 am 21.07. und dann wie immer wöchentlich in eurem Discovery Panel. Und ich sage euch schon mal, wenn ihr so in den letzten Wochen Prodigy gehört habt, ne, die Strange New Worlds Casts, die werden völlig anders.
Ganz anders.
Da ganz, ganz anders.
Wie Andi immer sagt, in den ersten 5 Minuten erkennt man, was für eine Serie man bei uns drin ist. Was ein
Bullshit. Ja. Ja. Nee, weil ich arbeite auch die neuen Konzepte immer weiter aus. So.
Irgendwann wird es ja noch ein professioneller Podcast, ich bin mir ganz sicher. So,
ja.
Das sind so die wichtigsten Dinge, die wir fürs Erste zu klären haben. Aber ich glaube, also viel wichtiger als Strange New Worlds wird es, glaube ich. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das alles zusammen hier richtig ordentlich abfeiern werden, was da so also auf uns zukommt. Ich glaube, also alles, was ich so gesehen habe bisher, ich glaube, da kommt einiges Witziges und Cooles auf uns zu.
Bei Strange New Worlds auf jeden Fall. Und wenn ihr noch erfahren wollt, was denn da bei Starfleet Academy zum Beispiel auf uns zukommt, dann müsst ihr halt zu FatCon kommen.
Ja, oder bei einer möglicherweise ganz neuen Star Trek Serie.
Zum Beispiel einer YouTube-Serie.
Hm.
Naja, alles, was sonst so News ist, erfahren wir erstmal nur auf der FatCon. Das gucken wir uns dann mal genauer an. So.
Aber ganz genau.
Sebastian, wir müssen über Lower Decks reden.
Gehen wir jetzt noch ein bisschen, also wir können uns noch mal, also ich weiß nicht, also wir können uns auch noch mal zurücklehnen. So viel passiert in der Welt, oder? Wie geht's dir, Andi? Fahr mal jetzt so ein bisschen das Tempo wieder zurück. Jetzt haben wir den offiziellen Teil geklärt. Hier steht auch nichts mehr. So, und jetzt können wir einfach ganz entspannt.
Mir geht's hervorragend und ja. Das liegt daran, dass ich in den letzten Tagen relativ viele Specials von der Lower Decks DVD geguckt habe.
Ja, damit habe ich auch viel Zeit verbracht. Punkt. Damit habe ich auch viel. Ach so, was ich nebenher noch geguckt habe, hast du den Eurovision Song Contest geguckt?
Nein.
Es ist auch das erste Mal tatsächlich, dass ich da wieder reingeguckt habe seit Jahrzehnten. Naja, seit Jahren, würde ich sagen.
Ich finde, ohne Party geht das nicht. Ich hatte jetzt keine Party, bei der ich zu der ich gegangen bin. Deswegen habe ich zu dieser Zeit, also ich war beim Grillen mit Freunden und habe dann abends noch zwei neue Folgen Succession geguckt. Ja, aber diese Freunde hatten kleine Kinder, die dann ins Bett gehen mussten und dann war die Party irgendwie vorbei.
Ach so.
Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zwei Folgen Succession geguckt und ich glaube, ich bin damit gut gefahren.
Ich
habe nachher den Song des Gewinners, den habe ich heute Morgen mal gehört.
JJ, das ist auch durchaus eine Begrifflichkeit aus dem Star Trek Universe.
Richtig, stimmt. Aber auch da ist sie nicht, also was heißt denn ja auch? Also da ist sie nicht mit nur positiven Konnotationen verbunden. JJ, ja, also ich kann schon verstehen, dass dieser Song gewonnen hat, aber ist jetzt nicht meine Musik.
Nee, ist auch nicht meine Musik. Ich finde es auch tatsächlich, also ich verstehe auch, also es sind ja häufiger mal so Songs, die so ein bisschen Pathos, naja gut, ich meine, wenn du an so andere Songs denkst wie hier Lena Meyer-Landrut oder ein bisschen Frieden von Nicole, das war jetzt nicht so extravagant.
Ein bisschen Frieden, das war auch schon 50 Jahre her.
Das stimmt allerdings. Aber es gewinnen ja gerne mal so Pathos-Songs und ich kann das schon auch irgendwie verstehen. Ich mag auch Pathos, also ich habe überhaupt gar nichts gegen so ein bisschen Gefühl oder so, ne? Aber das war mir irgendwie auch eine, da habe ich nicht angedockt, das war mir auch eine Spur zu heavy, auch welchen Typen irgendwie ganz sympathisch fand.
Ja, ich finde auch die Veranstaltung relativ sympathisch, ne? Das ist alles so schön bunt, queer und so.
Total.
Das irgendwie gefällt mir gut.
Europa und so. Deswegen, also ich habe es auch nur geguckt, weil ich meine Kinder quasi mal rangeführt habe und die ersten 15 Minuten hab mal mitgucken lassen und die sind ganz angefixt jetzt. Das war ganz witzig.
Ja, das ist super, aber um da länger drüber zu reden, müssen wir mal eine ESC-Party machen.
Das Einzige, was ich noch gerne mitgeben würde, ist, worüber ich mich sehr gefreut habe, wenn wir hier schon bei JJ waren, der ukrainische Beitrag, der meiner Meinung nach übrigens auch der beste war, und das ist ein rein musikalisches Statement, also das könnte auch ein politisches Statement sein, es ist in diesem Fall aber ein rein musikalisches Statement. Ich fand ihn wirklich musikalisch mit am besten, vielleicht auch wirklich am besten, also ich finde, der hat herausgestochen, aber das ist ja mein Musikgeschmack. Ich möchte den Musikgeschmack von Resteuropa jetzt nicht in Frage stellen. Ist, glaube ich, auf Platz 9 gelandet. Ihr wisst das besser.
Okay.
Wenn man sich einen Song anhören möchte aus diesem Eurovision Song Contest, empfehle ich den. Und der hat passenderweise auch noch den Titel Bird of Prey. Ja. Jetzt bist du auch angefixt, oder?
Jetzt bin ich ein bisschen angefixt, tatsächlich.
Ja. Ich konnte mir nicht den Namen merken des Protagonisten, des Künstlers, der Künstlerin oder was, eine Band. Ich weiß es leider nicht. Also dafür hat es nicht gereicht. Selbst dafür hat es nicht gereicht. Das war Gauron. Gauron und die Rocking Glambirds.
Ja. K-Pop.
Es hatte so ein bisschen was K-Popiges, so ein bisschen was Asiatisches, so, das hatte so leichte, aber es war halt schon auch sehr poppig und es hatte auch so ein bisschen Pathos, aber vielleicht ein bisschen auch musical-esque, so hier und da. Also ich fand, es war eine sehr interessante Mischung, ohne dass es so viel auf die 12 war.
Das klingt wirklich nach einem wunderschönen Fazit. So, für diesen ukrainischen Beitrag.
Absolut, ja. Aber du hast schon recht, das Highlight
Fandest du den schlechtesten? Wie fandest du den deutschen Beitrag? Hier von Tiny und Avol? Oder wie die hießen?
Ich weiß, hab's leider auch wieder vergessen. Baller.
Ja, den habe ich schon öfter gehört, den Song.
Ich verstehe, warum Menschen sagen, es ist der modernste Song gewesen auf dem Eurovision Song Contest. Und
sagen das Menschen? Okay.
Ja, also Stefan Raab hat es versucht zu sagen, aber auch andere Menschen außer von Stefan Raab.
Stefan Raab weiß doch nicht, was modern ist.
Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, dass die Geschichte mit Stefan Raab ist jetzt auch gegessen. Hast du mitbekommen, dass eine Show abgesetzt worden ist hier auf RTL Plus?
Ja, der arme Kerl. Das tut mir total leid.
Ich vermute mal, dass er jetzt auch abgesägt werden wird, was den ESC angeht, weil die ARD hat gesagt, du kannst es nochmal machen, aber nur, wenn du erfolgreich bist. Ich glaube, Platz 15 ist jetzt keine Totalkatastrophe, aber es ist jetzt auch, also erfolgreich, glaube ich, sieht anders raus, würde ich jetzt mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Ja. Also ich glaube, die Geschichte von Stefan Raab und dem ESC ist damit fürs Erste vorbei.
Das ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Naja, war ja schon auch durchaus immer mal wieder, also es gab ja Dinge, also ich meine, ne, Lena ist ja auch eine Stefan Raab-Geburt, ne? Oder Gildo Horn.
Ich wollte das auch nur sagen, weil ich den Satz, die Geschichte von X ist eine Geschichte voller Missverständnisse, sehr, sehr gerne mag.
Lange Geschichte. Ich finde, der Song ist schon ein moderner Song. Ich verstehe, wo er herkommt. Also es ist halt so ein bisschen so, ne, Nina Chuba, Paula Hartmann, so dieser Style irgendwie. Irgendwo dazwischen.
Paula Hartmann? Wer ist denn Paula Hartmann?
Eine Singer-Songwriterin, ich glaube mittlerweile aus Berlin.
Okay, nie gehört, okay.
Ich gucke gerade.
Ja.
Ist sie aus Berlin? Ich habe es leider wieder verdrängt. Ist aber auch vielleicht nicht so, ja, Berlin. Ist vielleicht aber auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also so ein bisschen so dieser Style, den man jetzt immer mal wieder hört. Und ich finde es nicht schlecht. Das, was leider nicht so ganz funktioniert hat, und das mag auch an Nervosität gelegen haben, ist, es ist nicht so viel von ihr rübergekommen, so. Also so, das war so ein bisschen, ich weiß auch nicht, es hat nicht bei mir, das kann bei euch ganz anders sein, bei mir hat es irgendwie nicht so richtig gematcht. Es gab zum Beispiel einen Beitrag von Großbritannien mit drei jungen Frauen, die auch so einen Popsong, war kurz so ein bisschen an Spice Girls im Barock erinnert, nicht Rock, okay. Ja, egal.
Nee, Spice Girls im Barock, ja. Habe ich schon verstanden. Mit langen Kleidern und so. Und
fand ich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, es war auch einer der besseren Songs. Das hat also auch sonst niemand, also ich keine Ahnung, was das über meinen Musikgeschmack aussagt, sonst offensichtlich auch keiner so richtig gesehen. Da hatte jede einzelne leider mehr Ausstrahlung als unser deutscher Beitrag. Ich weiß auch nicht, es hat nicht so richtig funktioniert. Und ich habe nicht so viel von dem Song verstanden. Ich hätte mir mal den Songtext vielleicht durchlesen sollen. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es geht ums Feiern. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Ja. Also
ich habe leider herzlich wenig zum ESC gerade beizutragen.
Ja. Du hast ja nur die Frage gestellt. Genau.
Ja, alles gut.
So, das war mein Wochenende, aber ich habe auch an meinem Wochenende, also das ESC, so, ne? Ich habe auch am Wochenende tatsächlich einige Zeit mit dieser DVD-Box verbracht und auch die hat zu meinem Glück an diesem Wochenende beigetragen. Also ich kann das fühlen, was du da eben angedeutet hast.
Dann sind wir doch jetzt mal in dieser Passage und ich erzähle mal ein paar Basics, weil diese Basics tatsächlich für uns mal an dieser Stelle ein bisschen relevant sind, oder?
Ja, absolut. Basics sind immer relevant.
So, Veröffentlichungsdatum dieser DVD-Blu-ray-Box war der 3.4., das heißt der 3. April 2025. Und tatsächlich haben wir Rezensionsexemplare bekommen.
Oh, weißt du, was wir nicht gesagt haben? Ganz am Anfang. Wir wollten ganz am Anfang sagen, so, Leute, hört euch diese Folge an, weil es gibt was zu gewinnen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Wir verlosen eines dieser Exemplare. Habt ihr also Bock?
Wir dürfen eins dieser Exemplare verlosen, könnte man auch sagen.
Ja, genau.
Wir müssen
und, eins. Nein, Gott. Und jetzt erzähle ich euch mal kurz, was wir da verlosen an dieser Stelle. Also, der Originaltitel der Blu-ray Steelbook Edition, dazu später mehr, die uns hier vorliegt, ist Star Trek Lower Decks The Complete Series. So, was vom Namen her schon, also Nomen est Omen an dieser Stelle, beinhaltet, dass die komplette Serie auf dieser Blu-ray-Box enthalten ist. Hätte uns auch sehr enttäuscht tatsächlich, wenn die komplette Serie zwar erschienen ist, aber trotzdem nur die ersten vier Staffeln da drauf gewesen wären. Also es ist tatsächlich die komplette Serie. So.
Es ist ja,
also und ich habe auch nochmal nachgeguckt, sie ist auch wirklich komplett drauf. Also von der ersten bis zur letzten Folge, alles da. So. Also Grundvoraussetzungen schon mal erfüllt.
Hast du auch geguckt, ob alle Folgen komplett drauf sind? Hast du sie alle durchgeguckt?
Ja, ich habe auch nochmal die ganzen Untertitel durchgeguckt. Ja. Da kann ich schon mal sagen, das sind viele. Ne? Also wir haben unterschiedlichste Untertitel in unterschiedlichsten Sprachen. Aber
allerdings alle abnehmend. Dabei. Abnehmend. Ja, also Staffel 1 und Staffel 2 hat sehr viele, danach wird es übersichtlicher.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Japanisch ist die erste. Ja. Die zweite, da wird es schon ein bisschen weniger. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch. Na, was ist nicht mit dabei gewesen?
Japanisch.
Richtig. Danach ist nur noch Deutsch, Englisch. Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch.
Da ist dann auch Dänisch zum Beispiel nicht mehr da. Ich weiß ja, dass wir auch HörerInnen in Dänemark haben.
Ja.
Und die kriegen dann keinen dänischen Untertitel. Finde ich ein bisschen unfair.
Österreichisch ist überhaupt nicht dabei.
Österreichisch ist ja auch keine Sprache. So. Ja, also. FSK ist witzigerweise ab 16, wobei manche dieser Blu-rays haben tatsächlich noch diesen 12er Stempel drauf.
Gewalt, Bedrohung, Verletzung.
Ja.
Das steht dahinter.
Aber grundsätzlich finde ich es ganz spannend, dass wir hier eine animierte Serie haben, die ab 16 ist.
Ja.
Aber wir haben ja auch immer gesagt, und wir können ja gleich auch mal so einen kleinen Rückblick nochmal werfen auf Lower Decks, was in unserem Kopf noch irgendwie enthalten ist. Wir haben immer gesagt, Lower Decks ist natürlich keine Kinderserie. Nee. Ne? Auf gar keinen Fall.
Will sie aber auch, glaube ich, nicht sein. Ne?
Nein. Ja. Genau. Das Zielpublikum von Lower Decks sind tatsächlich die Leute, die in den 90er Jahren Star Trek gesehen haben.
Ja.
Und die sind in der Regel jetzt auch über 16.
Gott, so, ich habe kurz Angst gehabt, dass du gesagt hast, über 60. Die sind ja, jetzt auch in der Regel über 60.
So. Und ich möchte mal kurz den Klappentext hier quasi vorlesen. Ja? Ja. Star Trek Lower Decks folgt den aufregenden, wilden und oft urkomischen Abenteuern der Support Crew auf einem der unwichtigsten Schiffe der Sternenflotte, der USS Cerritos. Begleite die rebellische Beckett Mariner, den ehrgeizigen Brad Bäumler, den Neuankömmling Devana Tandy und den Halb-Cyborg Sam Rutherford bei dem Versuch, ihre Pflichten zu meistern und mit den Veränderungen der Gruppendynamik zurechtzukommen, während das Schiff von einer Vielzahl von Sci-Fi-Anomalien erschüttert wird.
Aus der Hölle der Klappentexte, live vorgetragen von Andreas Dohm.
Ja, aber jetzt muss ich mal wirklich mal sofort ein kleines Urteil abgeben.
Ja.
Dieser Klappentext ist die absolute Hölle.
Ja.
Aber es ist auch nur der Klappentext und er steht tatsächlich
nicht auf der DVD.
Hinten.
Ja.
Doch, er steht hinten auf der DVD, er ist auf so einem aufgeklebten Papier.
Was man rückstandslos entfernen kann, ja.
Richtig, und das finde ich richtig gut, weil, ja. Und jetzt kommen wir mal zu den Positiven. Diese Box ist. Also wir haben ja schon einige von diesen Boxen irgendwie in der Hand gehabt, ja. Ne? Jetzt irgendwie von Picard, von Discovery. Und diese Box ist richtig schön.
Diese
und
Box ist richtig schön.
Ja. Wirklich ja. Richtig, richtig schön. Und zwar nicht nur die außen Rum-Box, weil, wie gesagt, man kann das da rückstandslos entfernen und dahinter ist so ein so eine,
Best
wie
nennt man das denn? Also so ganz so
eine
viele
Collage ja, von so eine, Bildern.
Ganz ja? Viele Szenen in kleinen Vierecken zusammengefummelt. Ja. Also es ist wirklich eine sehr schöne Rückseite, finde ich. So eine genau. Sehr schöne Vorderseite, und die so ein bisschen changiert im Licht. Also sie find, die ist, also sie leuchtet so ein bisschen, ja.
Ja, genau. Ja. Wobei so. Auf der Vorderseite Tillin fehlt, aber dazu später mehr.
Ja.
Und dann holt man diese Steelbook-Dinger raus und die sind auch richtig schön.
Die sind auch hier viel Tillin. Ja.
Ja, genau. Mhm. Aber wir haben auf der auf den ersten beiden, das sind, glaube ich, die Staffeln 1 und 2. Da sind Mariner und Rutherford drauf.
Ja.
Und auf den der zweiten, da sind dann die Staffeln 3 bis 5 drauf,
ja.
Drin.
Ja.
Boah, Sprache ist voll schwierig. Da sind dann Bäumler und Tandy drauf und zwar immer mit so einem kleinen Beam-Effekt um sie herum und immer mit irgendeinem Gimmick.
Ja,
so.
Der Beam-Effekt haben auch die anderen, aber genau, und Gimmick auch.
So.
Ja.
Und es sind Mariner zwei, ne? Hat ein also Buttlet in der Hand, der Rutherford hat isolineare Chips in der Hand. Der Bäumler hat ein Pad in der Hand, ne, spannend.
Ja,
und nicht das Rote. Tandy hat einen Tricorder in der Hand. So. Nee, nicht das Rote. Mhm. Genau.
Genau, es sind zwei Steelbooks, die sind in diesem Pappschuber drin, und nur damit ihr euch das vorstellen könnt, so auch vom Volumen her ist das jetzt nicht so viel wie zum Beispiel, was hatten wir zuletzt? Genau, das Discovery, das war echt so ein Brocken eher, so, ne?
Natürlich auch ein bisschen mehr ein drauf. Plastikbrocken.
Ne? Ein Plastikbrocken, absolut. Mhm. Wobei das ja jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, die Steelbook Edition ist, was mich darauf schließen lässt, dass es noch eine andere gibt.
Das kann sein, aber wir sprechen ja über die Steelbook Edition und verlosen diese auch. Und ist dir noch aufgefallen, was dazwischen lag?
Ja, natürlich.
Zwischen diesen beiden Steelbooks.
Absolut.
Richtig schön, finde ich auch.
Ja.
Da ist eine sogenannte Art Card drauf. Mhm. Und da sehen wir unsere vier HauptdarstellerInnen und da haben die jeweiligen SynchronsprecherInnen auch noch drüber unterschrieben. Also SynchronschauspielerInnen, muss man ja sagen, quasi. Ja. Ne?
Genau, die haben
man noch unterschrieben. Man kann die Unterschriften alle nicht erkennen, außer die von Noel Wells. Aber,
das stimmt. Ja, es ist, genau.
Vielleicht sind die anderen drei auch Ärzte, ich bin mir nicht ganz sicher. So.
Also ich glaube, über Mariner steht Anson Mount.
Ja, ungefähr.
Das war's. Den Rest kann ich nicht lesen. Genau. Es ist natürlich gedruckt, ne? Also die Karte ist gedruckt.
Könnte auch Jennifer Aniston stehen über Mariner.
Stimmt, Jennifer Aniston. Die Unterschriften sind auch gedruckt, ne? Also das ist jetzt nicht so, als hätten die da drauf unterschrieben, aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Das ist eine sehr schöne Karte, die könnte man sich sogar, wenn man ganz verrückt ist, in den Rahmen packen und irgendwo aufhängen. Also es ist wirklich, wirklich hübsch. Ja. Ja, Punkt.
Genau. So, und dann, ich habe dann mal reingeguckt und habe mal so ein bisschen im Bonusmaterial geblättert.
Ja. Noch kurz zwei Worte zu, weil ich mich auch bei der Discovery-DVD-Box so ein bisschen echauffiert habe über diese umdrehbaren Dinger. Das ist alles so ein bisschen wackelig und man hatte immer so mehrere DVDs, die man irgendwie so übereinander und es war irgendwie alles sehr fummelig. Das ist hier so ein bisschen seriöser gelöst, finde ich. Also ein bisschen solider gelöst ist vielleicht das bessere Wort als seriös. Natürlich alles sehr, so voll seriös. Was mich nichtsdestotrotz so ein bisschen stört, ist, dass auch hier DVDs übereinander gestapelt sind. Also du musst einige rausholen, um an andere ranzukommen. Das finde ich immer so ein bisschen lästig. Ja. Das hat man in früheren Zeiten, hat man das noch anders gelöst. Da hatte man irgendwie, konnte man umblättern und hatte auf jeder Seite eine DVD oder sowas. Genau, hier hat man zum Teil bis zu drei, glaube ich, übereinander. Und man kriegt sie so einigermaßen okay raus. Aber ich finde die letzte, weil das ist ein relativ starkes Dings in der Mitte, die letzte, da muss man immer so ein bisschen fummeln. Und ich finde es auch nicht hundertprozentig super gelöst, aber ich finde es schon mal einen Tacken besser als bei Discovery. So. Das noch vielleicht kurz.
Genau. Ja, weil es einfach, Metall ist, ne? Und das merkt man wirklich. Also es ist wirklich haptisch ein ganz anderes Erlebnis. Aber du hast schon recht, es ist ein bisschen fummelig, die da irgendwie wegzubekommen.
Ja.
Die Alternative wäre wahrscheinlich, dass man das alles ein bisschen breiter macht.
Oder dicker halt wahrscheinlich am Ende auch, ne? Das ist dann auch teurer, genau. Ne? Wenn es dann, ich muss mir gerade überlegen, ich weiß, in welchem war das in der DVD der letzten, die ich habe eine DVD-Box TNG gekauft. Ich glaube, da waren das irgendwie anders geregelt. Da kann man, ich weiß aber nicht mehr so ganz genau. Also es gibt so einige, ihr wisst das wahrscheinlich besser, es gibt so einige DVD- oder Blu-ray-Boxen, wo die DVDs auch einzeln zugänglich sind.
Ja, genau. Aber jetzt wollten wir mal über diese Specials reden.
Ja, Entschuldigung. Ich lege mal das Haptische wieder zur Seite hier, ja?
Es gibt ja bestimmt einige von euch, die sich schon Lower Decks DVDs vielleicht von der ersten oder zweiten Staffel gekauft haben. So. Mhm. Und für die Leute muss man jetzt sagen, es ist total toll, dass ihr nicht die Geduld aufbringen konntet, irgendwie auf diese Komplettbox zu warten, weil manchmal ist das so, ne? Manchmal weiß man auch nicht so genau, erscheint denn überhaupt eine Komplettbox, schaffen die es, die Serie zu Ende zu bringen? Hier an dieser Stelle, das lief ja bei Lower Decks wirklich ganz rund. Die haben relativ früh gesagt bekommen, hey, das ist die letzte Staffel, und dann hat Mike McMahon das wirklich zu Ende geschrieben. Er hat zwar am Ende immer noch gesagt, naja, wir könnten auch noch weitermachen,
ja.
Aber trotzdem, diese Serie war ja irgendwie abgeschlossen und irgendwie hat man auch das Gefühl, das ist ein guter Abschluss, jetzt könnte es noch mit einem Sequel weitergeben, mit Starbase 80 oder sowas. Das alles spricht dafür, dass sie wirklich hier ein Komplettprodukt irgendwie zu Ende gedacht haben. Und ich finde, bei den Specials merkt man dann auch, dass diese Specials sich immer gezielt auf eben eine DVD beziehen, beziehungsweise auf eine Staffel. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das alles Specials sind, die schon bei den einzelnen Staffeln wirklich dabei waren. So.
Ja, wissen wir jetzt wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob du es recherchiert hast, aber ich weiß es nicht, ob das der Fall gewesen ist. Also was mir aufgefallen ist, dass die Specials sich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen unterscheiden von denen am Ende, ne? Also es gibt zum Beispiel dieses Lower Dictionary, ne? Wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Das gibt's aber zum Beispiel nicht zu Staffel 1. Also das ist so ein Staffelrückblick, mehr oder weniger. Also es ist ein bisschen mehr als ein Staffelrückblick, aber es ist so, wir reden mal über das, was in dieser Staffel passiert ist und warum es passiert ist. Und das gab's zur ersten
ab Staffel
DVD.
Staffel 2.
Genau, noch nicht. Was ein bisschen schade ist, dafür gibt's da schöne andere Sachen, aber genau, ich glaube, da hatten sie sich dann irgendwann so eingespielt. Mal abgesehen davon, dass natürlich die Qualität etwas unterschiedlich ist zwischen all diesen Specials, so generell, was vermutlich mit Corona zu tun hatte.
Ja, auch das ist Spekulation, ne? Aber ja. Man muss wirklich sagen, ich habe die einfach sehr, sehr gern geguckt, weil eben weil die nicht so übergreifend sind. Ich finde, es ist immer ganz, ganz schwierig, irgendwie so Specials allgemein zu einer Serie zu machen.
Ja.
Wir haben das zwar am Ende so ein bisschen, ne, dass da wirklich nochmal ein Rückblick geworfen wird auf alle fünf Staffeln.
Ja.
Aber jetzt, ich fand es wirklich schön, bei der ersten Staffel auch nochmal Specials zur ersten Staffel zu sehen.
Total.
Und da hast du wirklich, also du hast die SynchronschauspielerInnen, die irgendwie noch so ein bisschen jünger sind und auch noch so nicht so richtig wissen, wo es teilweise hingehen soll mit ihren Figuren.
Ja.
Teilweise auch in wirklich kruden Aufnahmesituationen da steht. Also Noel Welch steht zum Beispiel bei den ersten Specials, also das ist die Synchronsprecherin von Tandy, die steht da irgendwie in einem Flur zwischen zwei Türen. Und ich weiß nicht genau, warum die es exakt da aufgenommen hat. Das ist mir wirklich völlig unklar so.
Ja, ja, aber es könnte schon auch irgendwie was, ne, mit anderen Verpflichtungen zu tun haben. Also
ja, man kann sich doch trotzdem nochmal in irgendeinen Raum setzen,
ja,
oder?
Das stimmt. Ja, es ist irgendwie... Naja, Jack White hat es irgendwo gesagt, dass er zum Teil ja auch Aufnahmen gemacht hat für Lower Decks, ja, irgendwo in einem Hotelzimmer,
im Schrank,
im Kleiderschrank quasi, was ich auch, also ja, das kenne ich auch aus Radioarbeit, aber ich hätte nicht gedacht, dass Synchron auch so arbeitet, was ich echt krass finde, und ich meine, da hätte ich es irgendwie verstanden, so, aber ja, du hast schon recht, bei Noel Wells hat es mich auch gewundert, wo die da, also keine Ahnung, wirklich zwischen zwei Türen, so, ja, keine Ahnung.
Genau. Jack Quaid erzählt diese wunderbare Anekdote, wie er da im Schrank gesessen hat und das aufgenommen hat. Und direkt neben ihm war irgendwie eine Mitschauspielerin untergebracht im Hotelzimmer und hat ihn am nächsten Tag gefragt, sag mal, wer ist eigentlich Mariner und was hast du für ein Problem mit dir? Weil er das auch unterbrochen geschrien hat. Ja.
Das ist geil. Ja, vor allen Dingen, weil die das ja alleine aufnehmen, ne? Also, das ist, fand ich auch so eine der Erkenntnisse. Ich meine, es ist ja mittlerweile relativ üblich im Synchron, dass Rollen alleine gesprochen werden, ne? Früheren Zeiten hat man die Menschen oder zumindest die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller noch um den Tisch zusammengestellt, damit die wirklich miteinander spielen konnten, ne? Also dann auch die Synchronabschnitte miteinander wirklich sich erspielen konnten. Das macht man heute, glaube ich, fast nirgendwo mehr. Aber dass diese Menschen dann in völlig, also auch so schnelle, krasse Dialoge in völlig anderen Situationen, die aufnehmen, ist, finde ich schon echt bemerkenswert.
Ja, absolut. Und ich finde da wirklich großartige Sachen, kann man da irgendwie noch erfahren. Ich habe bei dem allerersten Special, auf der allerersten DVD, wurde relativ am Anfang, ich glaube, einer der ersten Sätze war etwas, was ich bis jetzt nicht wusste.
Ja.
Und was für mich so ein bisschen mindblown war.
Der Name von Mariner.
Der Name von Mariner.
Ja.
Ist ja auch aufgefallen,
ja,
ne?
Ja, auch so. Okay, well. Das war jetzt
schnell erklärt. Wir haben fünf Staffeln lang überlegt, warum heißt Mariner eigentlich Mariner?
Ja.
Und tatsächlich haben wir dann erfahren, wir können das jetzt spoilern, oder? Ich meine, das ist eine von vielen, vielen Sachen, die man in diesen Specials erfährt.
Ja.
Mike McMahon sagt relativ am Anfang, Beckett Mariner ist seine Schwester.
Ja. Er hat einfach den Namen seiner Schwester da verewigt. Fertig.
Genau.
Ja.
Ja. Und er findet es natürlich unfassbar lustig, dass die Leute immer fluchend darum laufen und Beckett Mariner schreien, weil er dann immer denkt, das ist genau wie ich meine Schwester immer gerufen habe.
Mega Geschichte. Ja, das fand ich auch echt durchaus bemerkenswert. Also das ist so dieser erste, ich glaube die ersten Specials überhaupt, ne? Also wo die Synchronschauspielenden vorgestellt werden, mehr oder weniger, und Mike McMahon so ein bisschen die Geschichte, auch Casting-Geschichten werden da so erzählt und sowas. Das finde ich auch immer wirklich sehr interessant, wie die Leute irgendwie dazu gekommen sind und was die für Castings gemacht haben und wie die Casting-Situationen waren, die zum Teil ja auch dann echt wild gewesen sein sollen. Und
es gibt Originalaufnahmen, ne? Originalaufnahmen der Auditions.
Ja. Auch das finde ich echt bemerkenswert, ne? Wie nah da zum Teil irgendwie schon Schauspielende oder Synchronsprechende dran waren an dem, was sie dann hinterher gemacht haben, ne?
Und es ist natürlich wirklich, also gerade hier ihr als Star Trek Liebende, ne? Und das unterstelle ich jetzt mal all unseren HörerInnen, dass ihr irgendwie, wie nennt man das, Softspot in eurem Herzen für Star Trek habt. Wie sehr Mike McMahon Star Trek liebt.
Oh Gott,
und alles aus, jeder einzelne seiner Aussagen wirklich spiegelt seine absolute Liebe zu Star Trek. Tony Newsom macht das auch, die macht es am Anfang noch sehr verhalten und irgendwann schraubt sie sich da immer mehr rein, weil sie merkt auch, okay, ich darf hier einfach erzählen, was ich will, das ist mir völlig egal. Aber Mike McMahon macht es wirklich von Anfang an und das ist so großartig. Also der hat beispielsweise am Anfang so ein Take zu Apostrophen im Namen, ne? Also ich glaube, zweite Staffel, dann irgendwie wird T'Lyn eingeführt in Vestouche und dann sagt er, naja, wir brauchten halt aber auch, also wir brauchten dringend noch einen Charakter, der irgendwie einen Apostrophennamen hat. Also Apostrophennamen ist ein Star Trek-Ding, das muss er auf jeden Fall haben. So, ne? Und Devana Tandy, die kriegt ja erst später ihren Vornamen irgendwie.
Genau.
Also beziehungsweise den hatte sie schon vorher, aber war halt irgendwie nicht ausgesprochen. Ja. Super, ja.
Ja, absolut. Und das Witzige ist, ne, also es verändern sich dann halt mit den Specials von DVD zu DVD, also von Staffel zu Staffel, verändern sich so Aufmachungen. Die Leute werden stylmäßig sind sie anders aus, sie werden vielleicht ein bisschen älter und auch Mike McMahon sitzt dann halt immer mal wieder irgendwie in anderen Sachen, irgendwann dann häufiger mal in seinem nerdigen Office so und vermute mal, dass sein Office ist. Aber sein Gesichtsausdruck und dieses Strahlen, wenn er über das redet, was er da so erzählt, also wenn er über Lower Decks redet, das bleibt immer das Gleiche. Das ist total, also vom Special von 1 bis 5 sitzt er genauso strahlend vor der Kamera und erzählt die Geschichten, die er erzählt. Und das fand ich auch echt bemerkenswert.
Aber das ist ja was wir auch immer gesagt haben und was man bei Lower Decks natürlich auch total merkt, ne? Also gerade Mike McMahon und Tawny Newsom, ne?
Ja.
Das sind solche Perlen, die sie dafür das Franchise gewonnen haben, ne?
Ja, total.
Und ich hoffe, dass sie auch irgendwann, also Tawny Newsom arbeitet ja weiterhin an Serien, dass sie auch Mike McMahon nochmal irgendwie dafür gewinnen, weil wenn man so Star Trek enthusiastisch ist und wirklich, also in dem Moment, wo der anfängt, über Star Trek zu reden, glänzen diese Augen wirklich so großartig. Das ist wirklich absolute Liebe, absolute Liebe. Und das ist natürlich auch was, wenn wir jetzt irgendwie zurückgucken auf 5 Staffeln Lower Decks, dann erfährst du da halt Star Trek Liebe ohne Ende. Ja. Und Easter Eggs. Da gibt's auch Specials zu. Und ich habe weiterhin auch noch Easter Eggs kennengelernt, die wir, glaube ich, damals nicht genannt hatten.
Ja. Ja. Es gibt vor allen Dingen halt in der nach der ersten Staffel, ne, wo es dann halt nicht dieses Lower Dictionary gibt, so haben sie es genannt, also genau, diesen Rückblick. Gibt's Easter Eggs, genau, da gibt's halt so eine Folge mit Anspielungen oder so ein Special mit Anspielungen. Da habe ich auch gedacht, naja, okay. Wir hätten noch was zu tun, wenn wir wollen.
Das ist wirklich krass. Ja. Also wie viel sie da reingebaut haben, dann irgendwie auch, es gibt da irgendwie so eine Passage zu den Sounds. Erstmal, also man kann da so viel über Star Trek lernen. Ne? Also wenn Mike McMahon darüber redet, wie sie das Sounddesign gemacht haben, dann reflektiert er über die Wichtigkeit von Sounds in Star Trek allgemein.
Ja.
So, und denkt dann so, naja, und das war ja bei TOS dann auch ein bisschen was anderes als bei TNG und sowas. Ne? Und
ja, klar.
Wirklich auch ununterbrochen. Und du hast irgendwie das Gefühl, Mike McMahon muss eigentlich auch einen Star Trek Podcast machen, weil der kann einfach so, das ist wie Benjamin Stöwe, ne? Du stupst ihn an und der fängt dann einfach an, die wildesten Takes über Star Trek zu reden und dann ist man so, ja krass, ja krass,
weiter.
Das habe ich so noch nie gesehen. Ja. So. Genau. Das ist wirklich, wirklich großartig, ja.
Ja, oder auch was da für ein Aufwand am Ende hintersteckt. Also mit den Sounds fand ich auch wirklich bemerkenswert. Das ist auch am Ende der ersten Staffel. Da erklären die jetzt ein bisschen, wie sie dann ihre eigenen Soundeffekte gemacht haben und wie sie dann, nachdem sie festgestellt haben, dass es halt keine Originaldateien mehr gibt aus der TNG-Ära, wo sie quasi andocken. Und dann haben sie halt angefangen, nach Vorlagen zu suchen und die halt irgendwie, also für verschiedene Sounds, und die haben sie dann irgendwie aus den DVDs oder wo auch immer rausgeholt. Haben sie dann aber nicht genommen, was ich dann gesagt hätte, okay, dann nimmst du die halt, was wahrscheinlich auch nicht geht, weil da immer irgendwie Ton drüber ist, ich weiß es nicht, aber dann haben die nachgebaut, also das, dann haben die analysiert, auseinandergenommen und nachgebaut, damit die dann hinterher wieder so klingen, wie sie geklungen haben in den 90ern, also unfassbar.
Diese Audiotypen waren auch so großartige Nerds, ne?
Ja, so unfassbar. Weißt du, da sitzt da, also da verstehst du auch, warum das alles so viel, da sitzen da mehrere Leute und erzählen irgendwas, ja, der hat die Soundeffekte für das und das gemacht, so, und ich habe das Ganze komponiert zusammengemischt und dann haben wir hier noch irgendwie, also wir haben auch in Szenen, wo es ruhig ist, haben wir also so 20, 25 Spuren haben wir an Sounds immer. Denkst du?
Ja.
Okay.
20 aber das, Spuren habe ich bei einem Feature. Das hast du ja auch irgendwann mal gesagt. Genau, das hast du ja auch irgendwann mal gesagt. Man muss doch Soundbetten, auch wenn du, ja, du bist jetzt in einem Raum, in dem im Prinzip, also es gibt kein Ticken von einer Uhr, es gibt auch im Prinzip, keine Ahnung, es gibt da eigentlich keine Geräusche in diesem Raum und trotzdem braucht man ein Soundbed. Hast du mir mal gesagt.
Ja, absolut, du brauchst ja irgendwas, um den Sound oder den Raum zu definieren. Ne? Vor allen Dingen, also du brauchst ja auch Effekte, also das muss ja alles miteinander zusammenpassen. Das heißt, du musst diesen Raum musst du ja hörbar machen und das, was du da hörbar machst, also die Soundeffekt-Leute, die müssen dann ja auch mit den Tonleuten zusammenarbeiten, damit die Stimmen dann auch passend zu dem, also ne, wenn Jack Quaid dann sein Dings im Kleiderschrank aufnimmt, wo du halt, was wahrscheinlich staubtrocken ist, da hast du halt nix, kein Hall, kein gar nix, das musst du ja dann irgendwie dem Raum anpassen. So, das muss ja dann so klingen, als stehen sie im Maschinenraum oder auf der Brücke oder sitzen in einer, weiß ich, in ihrer Koje oder so. Und was das für eine Detailarbeit sein muss, also ich, mein Nerdherz, mein Audio-Nerdherz hat da auch geleuchtet.
Absolut. Und ich finde, da kann man auch nochmal diesen Vergleich zu den Discovery-DVDs ziehen.
Ja.
Weil bei den Discovery-DVDs waren auch viele Specials, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, noch mehr Specials dabei.
Ja.
Aber die waren anders. Mhm. Die waren technischer. Da hat man ganz, ganz viel darüber erfahren, wie man denn so, also wie man denn unterschiedliche Bereiche einer Serie so gestaltet. Und das war auch irgendwie spannend und sowas. Das gibt's jetzt bei Lower Decks zwar auch, aber alles nochmal in nerdiger und verliebter. Also irgendwie, irgendwie sind die Specials bei Lower Decks emotionaler, habe ich das Gefühl. Also weil das einfach so eine Liebhaberserie ist.
Voll.
So.
Und witzigerweise reden sie auch super viel über, also ne, auch in diesen Rückblicken super viel darüber, warum sie das mit ihren Figuren gemacht haben, was sie gemacht haben, so oder ne, also welche Gedanken sie sich dabei gemacht haben und was sie da gefühlt. Also es geht ganz viel um so eine emotional-inhaltliche Ebene. Und gar nicht um so eine technische. Also, ne, ich finde das einen ganz guten Vergleich. Also bei Discovery hat man uns halt viel gezeigt, wie sie so eine Serie technisch zusammenbauen und was da wichtig für ist und wie das alles ineinander greift. Und die reden halt super viel einfach über die Bedeutung, so, ne? Also Meaning, so, ne? Also das finde ich auch durchaus bemerkenswert, weil man hätte ja auch super viel anderen Kram noch. Also wir erfahren ja super wenig eigentlich darüber, wie die Serie gemacht worden ist. Also wir gucken jetzt nicht stundenlang irgendwelchen Zeichnern über die Schulter oder
nee.
Also was passiert ja eigentlich gar nicht.
Aber allein schon, dass wir immer wieder TNG oder Voyager-Szenen, also vor allen Dingen TNG-Szenen, sehen.
Ja.
Also in den Specials sind ständig TNG-Szenen zu sehen, weil die halt alles wieder zurückbinden und sagen, naja, das war damals genau so, jetzt zeigen wir euch da gerade nochmal die Szene.
Nur damit
und heute
versteht,
haben wir es dann so umgesetzt. Genau. So, also es ist wirklich dieses Einbetten in, naja, wie kann man denn sowas irgendwie entwickeln? Standing on the shoulders of giants irgendwie, ne? Also wir wissen schon, dass wir hier im Kosmos von Star Trek sind und wir haben auch gar nicht den Anspruch, irgendwie neue Leute dazu zu gewinnen, sondern wir haben den Anspruch, Wiedererkennung zu gewährleisten irgendwo. Und das finde ich großartig, wirklich. Und ich habe auch, also Alex Kurtzman kommt da öfter mal zu Wort bei den Specials. Und ich habe auch das Gefühl, dass Alex Kurtzman Star Trek nochmal neu kennengelernt hat über Lower Decks.
Was vielleicht auch nicht total verkehrt ist, ja.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Alex Kurtzman ja immer mehr über Star Trek gelernt hat.
Ja.
Deswegen erwarte ich auch so viel von dieser Starfleet Academy Serie, weil er, glaube ich, jetzt relativ gut weiß, was das für eine Serie sein muss. So.
Da ich meine, allein wenn du mal mit Mike McMahon zusammengearbeitet hast, allein oder mit Tony Houston zusammengearbeitet hast, dann musst du, also spätestens dann musste ja klar werden, was das für Menschen bedeutet, so, ne?
Ja, ich glaube immer, dass das dass dir das relativ früh schon klar ist, gerade wenn du als Alex Kurtzman plötzlich für das gesamte Franchise zuständig bist. So.
Ja, ja.
Aber er hatte eben, bevor die Filme rausgekommen sind, an denen er schon mitgearbeitet hat, hatte er eben, und das hat er ja immer gesagt, er hatte nicht so richtig viel Ahnung von Star Trek. Und dann erfährst du es natürlich erstmal auf so einer technischen Ebene und kannst dir 20 Bücher davon durchlesen oder sowas. Aber dann weißt du ja immer noch nicht, dann verstehst du noch nicht diesen gesamten Deutungskosmos, in dem sich so ein Mike McMahon bewegt. Aber wenn Mike McMahon sich neben dich setzt und dir, keine Ahnung, mal 5 Stunden lang über Star Trek erzählt, danach hast du dann, glaube ich, eher so eine Ahnung, was Star Trek wirklich ist.
Ja.
Und zwar weit über das Technische, was man irgendwie in Büchern lesen kann oder sowas hinaus. Und da merkt man wirklich in den Specials auch immer wieder, dass Alex Kurtzman Sachen immer besser versteht. So.
Mhm.
Und deswegen die Wichtigkeit von Lower Decks in der gesamten Entwicklung des Franchises, gerade was so die Menschen hinter den Kulissen angeht, ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen an dieser Stelle.
Ja, da würde ich mitgehen. Und das, obwohl es ja, ich sage es jetzt einfach mal so, nur eine Animationsserie ist. Ne? Das ist ja das, so wie ich Animationsserien vor Lower Decks eigentlich betrachtet habe. Es ist halt, also ich habe gerne Animationsserien geguckt. Wenn es Animationsserien waren, dann war es für mich so eine eigene Welt. Und ich habe gerne Star Trek oder Real Life, also Live-Action-Serien geguckt. Das hatte beides für mich nicht so wahnsinnig, jetzt kommt man nicht mit TAS, wahnsinnig viel miteinander zu tun.
Ja.
Und So bin ich da eigentlich ja am Anfang auch ran. Ich glaube, wir haben am Anfang auch drüber gesprochen, bevor es losging, dass ich da einigermaßen skeptisch bin, aber alles nehme, was da so kommt, wenn Star Trek drauf steht. Aber jetzt auch nochmal, ne, ich habe ja nochmal so ein paar Folgen reingeskippt, ne? Also gerade auch so am Anfang, also es ist einfach eine wahnsinnig großartige Serie, ne? Und ich kann auch jetzt wieder über Dinge lachen, über die ich in vor keine Ahnung, wann haben wir damit angefangen, 4 Jahren, 5 Jahren angefangen haben zu gucken. Das ist wirklich echt richtig cool.
Ja, müssten 5 Jahre gewesen sein. Die Serie ist eben von 2020 bis 2024 entwickelt worden.
Ja.
Hat ja auch zeitweise als einzige Serie dann irgendwie neue Staffeln gemacht, ne, weil in der Pandemie eben relativ schwierig war, irgendwie was Neues zu drehen.
Ja.
Da ist, glaube ich, eine Discovery-Staffel noch erschienen, irgendwann zwischendurch, aber ansonsten war halt Lower Decks die Serie, die man gut machen konnte. Ja. Ich bleib ja weiterhin dabei, ich bin weiterhin noch mehr Fan von Live-Action-Serien, einfach weil sie irgendwie dann doch noch einen Ticken mehr den Kanon weiterentwickeln.
Ja.
Wobei Prodigy da Ansätze gehabt hätte, das auch noch weiter zu machen. Wir haben ja noch 10 Folgen vor uns, mal gucken. Ne?
ja.
Aber Lower Decks ist halt so eine krasse Meta-Serie für Fans. So, ne? Damit holst du, glaube ich, die wenigsten Leute irgendwie neu zum Franchise. Darum geht's ja aber auch irgendwie nicht. Sondern es geht irgendwie darum, das Ganze nochmal auf einer Metaperspektive auch teilweise so ein bisschen zu reflektieren. Also, was haben wir eigentlich immer gemacht? Was hat davon funktioniert? Und was ist davon so ein bisschen albern gewesen?
Ja, irgendwo? Ja, ja, absolut.
Und das macht Lower Decks hervorragend.
Ja.
So, und nebenher erzählt es dann eben auch noch ganz gute Geschichten. Manchmal besser, manchmal schlechter. Also, wir hatten ja auch Staffeln, bei denen wir sogar gesagt haben, boah, ja, also diese übergreifende Geschichte, die hat jetzt keinen hinterm Ofen hervorgeholt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ich habe es jetzt schon so gesagt.
Ja, du hast gut. Du hast auf jeden Fall so gesagt. Ja.
So. Aber es gab eben auch gute Staffeln, bei denen irgendwie die übergreifende Geschichte auch richtig, richtig stark war, bei denen wir gesagt haben, naja gut, das hätte jetzt auch eine Live-Action-Serie getragen an dieser Stelle oder sowas. Muss es aber auch gar nicht, weil Lower Decks halt einen ganz anderen Auftrag hatte und diesen Auftrag hat es richtig, richtig gut erfüllt und ich fand es jetzt total schön, dann nochmal durch diese Blu-ray irgendwie da nochmal reinzuschnuppern und dieses Gefühl irgendwie nochmal mitzunehmen. Ja.
Und was finde ich durch diese, ne, also diese, haben wir das jetzt eigentlich mal ordentlich erklärt, also diese Lower Dictionaries, das sind halt so Rückblicke quasi auf, was ist in dieser Staffel passiert und warum haben wir die Dinge getan, die wir da getan haben, so mehr oder weniger aus verschiedenen ja. Perspektiven. Es sind immer verschiedene Synchronsprechende dabei, es ist immer Mike McMahon dabei, ab und zu taucht Alex Kurtzman auf, so, das ist so grob das Setting und sie reden über genau die Dinge, die da so passiert sind. Und wenn du das nochmal so kompakt siehst, dann finde ich halt auch, wird dir nochmal klar, wie viel Character Building, wie viel Geschichten da eigentlich erzählt worden sind, auch zwischenmenschliche Geschichten, die man so, wenn du das jetzt so Stückchen für Stückchen guckst, natürlich auch irgendwie mitbekommst, aber es geht natürlich viel langsamer und dann sind halt immer wieder zwischendurch dann auch irgendwie irgendwelche Bullshit of the Week Folgen da drin, ja. Wo dann vielleicht irgendwie nicht so, ne, die dann vielleicht nicht so toll sind, aber wenn du das nochmal so kompakt siehst, wie stringent die auch diese Charakterentwicklung gemacht haben, das fand ich auch echt richtig, richtig spannend. Und an einer Stelle hat Mike McMahon erzählt, es gibt ja diesen Character-Arc von Mariner, der dann aufgelöst wird in der 4. Staffel ist es, glaube ich, ne, am Ende der 4. Staffel in der Höhle mit dem Klingon, dessen Namen ich mir nicht behalten kann.
Ma'ach.
Ja. Wo Mariner dann quasi so eine in einem Selbstgespräch so eine Art oder in der Spiegelung von Ma'ach erkennt, wo sie eigentlich gerade steht und was vielleicht auch so ein Stück weit ihr Problem ist und uns das erklärt und eben auch die Vorgeschichte nochmal erklärt zu all dem. Und da hat Michael Mann erzählt, dass er an dieser Szene irgendwie über ein Jahr geschrieben hat. Wo ich auch irgendwie dachte, so, Alter, das ist so krass. Also er wusste, dass das die Szene ist, so, ja, und er war sich auch nicht sicher, ob sie gutiert werden würde, also ob das nicht schon too much knowledge ist, also ob Leute nicht sagen würden, eigentlich wollte ich das alles gar nicht wissen, es wäre irgendwie okay gewesen, wenn Mariner so ein bisschen shady bleibt, irgendwie nicht so ganz greifbar. Aber er hat sich entschieden, diese Geschichte zu erzählen und hat sie lange mit sich rumgetragen. Und das fand ich auch echt bemerkenswert. Aber auch dieser ganze Story-Arc von Mariner alleine, ich finde das wirklich eine sehr gut erzählte Geschichte am Ende.
Ja, und jetzt könnt ihr mal unsere Episode The Inner Fight hören. Ne? Das war nämlich die Episode, in der das erzählt worden ist. Und ohne dass wir wussten, wie viel Energie Mike McMahon in diese Szene gelegt hat, ja, ne, haben wir, glaube ich, in dieser Folge The Inner Fight gesagt, dass das vielleicht eine der wichtigsten Szenen der gesamten Serie ist.
Ja. So.
Das heißt, offensichtlich ist es Mike McMahon an dieser Stelle gelungen, auch den Gravitas dieser Szene, ist übrigens, diese Szene haben wir sogar auf dem Titelbild von The Inner Fight, da haben wir die draufgepackt. die Gravitas dieser Szene ist uns klar geworden. Offensichtlich hat hier was funktioniert. So.
Ja, genau. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich hatte auch zwischendurch ab und zu mal ein Tränchen im Auge und so. Also es war wirklich bemerkenswert. Vor allen Dingen bei, ich weiß nicht, willst du da noch irgendwie chronologisch durchgehen oder hast du eine Art von Konzept? Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit
zerstöre. Ich hatte mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber die meisten sind jetzt auch schon genannt worden. Das heißt, du kannst jetzt einfach noch deine Tags loswerden.
Ich kann jetzt noch meine Tags loswerden. Ich hab mir gar nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben, was ich aber gerne noch einmal angesprochen haben wollen würde, ist ein Special, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auf der DVD am Ende von Season 4 muss es ja sein, weil da kommt die Person vor, Sito, Jaxa. Ne? Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, genau. Wo Mariners Vorgeschichte erzählt wird, ist eine Figur aus TNG, gespielt von einer Schauspielerin, die damals das eine ihrer ersten Rollen gewesen ist. Shannon Phil heißt sie.
Shannon Phil, genau.
Genau, und die war noch sehr jung da und ist dann da so reingerutscht und hat dann, ich weiß gar nicht, wie oft, es waren 2 Folgen oder sowas, wo sie die gespielt
hat. Genau, First Duty und Lower Decks.
Ja. Genau, hat diese Rolle dann da gespielt und hat danach aber nichts mehr mit Star Trek zu tun gehabt. Also gar nichts mehr mit Filmen zu tun gehabt. Sie hat dann ihren Job gewechselt und aus Gründen, also musste sich um die Familie kümmern und ist dann irgendwie eine ganz andere Karriere gerutscht und ist jetzt Palliativbegleiterin irgendwie, also begleitet offensichtlich Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe, die nicht mehr lange leben werden. Und die haben sie zusammengepackt, in einem Dreiergespräch mit Will Wheaton und mit, na, wie heißt er noch gleich? Hast du es gesehen?
Tom Paris.
Genau, mit Tom Paris. He looks like Tom Paris. Come on! Was ist das denn? Wollen wir unserem Gehirn eine Möglichkeit geben oder soll ich?
Er ist ja jetzt auf der FedCon, ne?
Ja, ein cooler Dude eigentlich. Ich hab zuerst gedacht,
Robert Duncan McNeil.
Robert Duncan McNeil, verdammte Hacke, ja. So, zugegebenermaßen haben Robert Duncan...
Der auch was anderes eingeschlagen hat, der nämlich mittlerweile eben vor allen Dingen Produzent und Regisseur ist. Ne?
Ja, genau.
Bei Chuck war er Regisseur, also der ist ja auch kein Schauspieler mehr.
Genau. Und er war jetzt in der Runde auch, weil er Locarno gespielt hat in der Folge und nicht, weil er Tom Paris gespielt hat. Das heißt, genau, diese haben da zusammen gespielt, alle als mehr oder weniger junge /Kinderschauspieler oder Jugendschauspieler haben da zusammen gespielt und haben erstens erzählt, dass sie da wirklich eine gute Zeit gehabt haben. Ne, also Will Wheaton hat irgendwie erzählt, dass er das erste Mal irgendwie gefühlt hat, wie viel Spaß das alles machen kann, wenn man nicht nur mit Erwachsenen dreht, so, ja, sondern irgendwie mit Leuten auf Augenhöhe. Und genau, da schimmerte so ein bisschen, da haben wir letztens irgendwann drüber gesprochen, da schimmerte so ein bisschen auch irgendwie dass Will Wheaton ja nicht immer nur eine gute Zeit hatte mit Star Trek.
Ja.
Aber ich fand das so bemerkenswert, weil sie dann so ein bisschen in, also vor allem Will Wheaton, der hat viel geredet in diesem ganzen Take, über die Wichtigkeit von Star Trek gesprochen haben und das, also so aus ihrer Perspektive und was Star Trek mit ihnen gemacht hat, aber wie wichtig Star Trek eben auch ist für die Menschen, die sie dann immer wieder getroffen haben, was dann halt eben vor allen Dingen für die beiden Männer gilt, die auf Conventions unterwegs sind und nicht für Shen Phil, die, wie gesagt, nichts mehr mit all dem zu tun hatte, was sich vielleicht auch durch Lower Decks geändert hat, wer weiß. Aber das fand ich auch irgendwie nochmal, also das fand ich nochmal irgendwie echt berührend. Das war nochmal so ein ganz anderer Take. Das waren, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten, wo die einfach miteinander gequatscht haben. Das fand ich richtig, ja. Richtig cool. Da fand ich, keine Ahnung, da, also, wie gesagt, Will Wheaton redet offensichtlich viel und gerne, aber ich habe ihn auch nochmal irgendwie so von seiner etwas emotionaleren Seite, fand ich irgendwie, ja, fand ich bemerkenswert. Schöner Take.
Ja, aber auch da spiegelt es schon wieder so diesen Ansatz dieser DVDs.
Ja.
Der ja auch der Ansatz der Serie ist wieder, ne? Also da, sie hätten ja jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, andere, also das haben sie auch gemacht, aber jetzt irgendwie andere Synchronsprecher von irgendwelchen wichtigen Rollen, keine Ahnung, von Ma'ach oder sowas, ne?
Ja.
Da irgendwie zusammensetzen können und sagen können, ja, jetzt hast du jetzt zum ersten Mal hier in der Star Trek-Serie mitgespielt. Was bedeutet das für dich? Genau. Das wäre jetzt aber auch, das wäre der Ansatzpunkt von Discovery gewesen und dann sagen die im Prinzip alle so ein bisschen dasselbe. Ja, Star Trek, ich habe schon als Kind Star Trek geguckt und das bedeutet mir total viel und das ist alles wunderschön so. und das ist auch irgendwo authentisch, aber das ist halt dann trotzdem nicht die Liebe, die Lower Decks zu Star Trek hat. Das heißt, Lower Decks macht es hier ganz, 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 ganz konkret, holt sich Leute aus der Vergangenheit, die eine ganz andere Beziehung zu Star Trek haben, nämlich die Beziehung, die viel eher, viel näher dran ist an der Beziehung, die 90er-Jahre-Fans eben zu Star Trek haben. Ne? Nämlich, dass es ein Teil ihrer Entwicklung, ihrer eigenen Entwicklung war. So.
Ja, total.
Und
das gilt ja für alle drei ja insbesondere. Deswegen ist Special da an
dieser Stelle auch wieder so wichtig. Ja. Genau.
Ja, total. Und das irgendwie zu fühlen und mitzubekommen, also wie wichtig auch Star Trek für andere Leute ist, das macht ja irgendwie auch Spaß, ne? Weil man sich manchmal schon fragt, warum macht man diese ganzen Bums hier eigentlich und warum ist man eigentlich so bekloppt und guckt sich diesen ganzen Kram eigentlich an und auch alte Serien immer mal wieder und so, ne? Und ja, das ist es halt so, ne? Und klar ist das dann für jemanden wie Will Wheaton, der mit, weiß ich nicht mehr, 14 oder sowas das erste Mal da mitgespielt hat, nochmal ein ganz anderer Impact, den das Ganze hat. Aber er hat auch erzählt, dass er einfach vorher auch schon Fan gewesen ist, so mehr oder weniger, ja. Also dass er ja schon einfach ein riesiger Science Fiction, dass er ein Nerd war, so. Und ja, das fand ich irgendwie wirklich berührend. Und bei Robert Duncan McNeil, da wenn du so viel Zeit mit dieser Serie verbracht hast, wie die das gemacht haben, so, dann verändert dich das, ne, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber eben offensichtlich auch so, dass du da heute mit einer nahezu romantischen Verklärung drüber reden kannst.
Ja. Also ich finde bei Robert Duncan McNeil immer noch großartig, dass er Nick Locano gespielt hat und Tom Paris und im Prinzip ja Nick Locano und Tom Paris ein und dieselbe Figur sind.
Ja.
Ich glaube, sie konnten es dann aus rechtlichen Gründen oder sowas, war es jetzt irgendwie schwierig, einen Nebencharakter von TNG plötzlich als Hauptcharakter von Voyager zu benennen. Deswegen haben sie ihn jetzt umbenannt oder sowas. Aber im Endeffekt einen hochqualifizierten Piloten sich zu holen, der aber irgendwie Mist gebaut hat und deswegen ist es ein bisschen problematisch, den auf sein Schiff zu holen.
Ja.
Das hätte ja, wäre die perfekte Story für Nick Locano gewesen.
Ja, absolut. Ja, klar.
Aber gut, okay, das nur nebenher, das ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht Thema dieses Specials.
Nee, so. Nee, was dann nochmal gezeigt wird, ist diese wunderschöne Szene, wenn Nick Locano auftaucht und Bäumler gegen die Brückencrew, ne, irgendwie Brückencrew, alle so, ja, der sieht aus wie Tom Paris, sehe ich nicht, der sieht aus wie Tom Paris, sehe ich nicht, so. Also das ist eine der besseren Szenen.
Es gibt aber auch diese großartige Szene mit Tom Paris, ne, in We Always Have Tom Paris,
ja,
wo Bäumler seinen
Teller
unterschreiben lassen möchte, ja. Tom Paris ihn aber für einen Kason hält und deswegen verprügelt. Also man erinnert sich über diese Specials auch immer wieder noch gern an das, was da denn drin passiert ist. Ja.
Absolut. Es gab schon echt ein paar haarsträubende Szenen in dieser Serie.
Ja, hast du noch was?
Wir können zuletzt noch kurz über Blu-ray sprechen. Ich habe mich ja wirklich gefragt, ob das was bringt, diese Serie auf eine Blu-ray zu packen, also ob die dann irgendwie besser aussieht. Und ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es sieht irgendwie alles gut aus. Es sieht irgendwie, ja, aber es sieht jetzt, also ich weiß auch nicht, ob es jetzt besser ist. Also es sieht schon gut aus. Also gerade so ich habe in die erste Folge ein bisschen länger reingeguckt und dann dieser Anfang, wo du dann irgendwie das Schiff siehst und so und irgendwie, es sieht schon gut aus. Aber ob es jetzt anders aussieht, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, das ist, muss ich jetzt eigentlich nochmal nachlesen. Ich meine, das ist auch alles jetzt nicht irgendwie in 4K oder sowas. Ich meine, das ist alles in 1080p.
Oh, das weiß ich auch nicht.
Steht auch nichts anderes da. Ich glaube tatsächlich, dass es Also ich weiß nicht, ob die Blu-ray viel, viel besser aussieht als die DVD. Aber sieht alles gut aus.
Ja, das kann man mal
so. Mir hat's gefallen.
Ja.
Genau. Ja. Aber vielleicht ist das auch nicht das Wichtigste bei Lower Decks, dass jetzt irgendwie besonders gut hochgerechnet wird und besonders detailreich ist. Ich glaube, das ist bei Lower Decks an dieser Stelle ein bisschen nebensächlich. Ja. Nee, also ich bin total überzeugt von diesem Ding.
Ja, und das sagen wir nicht, weil wir dazu gezwungen werden, hinter vorgehaltener. Genau.
Genau.
Nein, wir haben ja, wir
aber
haben
tatsächlich, also deine einzige Kritik war, dass es ein bisschen hakelig ist, die irgendwie aus der Verpackung zu bringen.
Ja.
Bei der Kritik würde ich auch mitgehen. Ich finde sonst auch echt wenig, weil, also ich mag die richtig gerne. So, ich habe aber auch nicht so richtig viel Ahnung von DVD-Boxen oder sowas, aber dieses Steel
Box.
Dieses Steel-Dings hier, Steelbox?
Steelbox. So?
Steelbox?
Ja.
Ja. Ja. Finde ich richtig gut. Ja.
Gefällt mir auch. Also man könnte natürlich jetzt irgendwie anmerken, das, was wir eben irgendwie über die inhaltliche Ausrichtung gesagt haben, ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen mehr wirklich Making-of gesehen. Ich glaube, ein Stück weit ist das vielleicht auch der Zeit geschuldet, dass sie wahrscheinlich durch Corona viel dezentral, vielleicht auch hinterher noch weiter dezentral gearbeitet haben.
Ja, und glaube ich auch.
Ne, vielleicht nicht so ganz einfach war, dann weiß ich nicht, in einen Saal reinzugehen, wo lauter Leute sitzen, die am Computer irgendwas animieren oder so.
Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube wirklich, das gibt es nicht. Wir haben das ja auch bei den Musikern, selbst die Musiker
ja.
haben ja offensichtlich nicht zusammengearbeitet. Ne? Also,
ja, also
die wurden ja auch immer irgendwie,
ja.
die Soundmenschen, genau, ja. die wurden ja alle irgendwie in ihren privaten, das hat man, also das waren jetzt, glaube ich, keine hochoffiziellen Studios.
Ja.
Das sah alles aus wie deren private Studios zu Hause. So. Und dann haben sie sich halt irgendwie da so irgendwelche Boxen hingebaut und ganz viele und ganz große Mischpulte und sowas.
Ja,
ne?
ja.
Also ich habe das Gefühl, dass, also man hat wirklich bei den meisten Leuten, die da Interviews geben, das Gefühl, dass die von zu Hause machen.
Ja.
So. Mike McMahon nicht, der hat irgendwie ein Büro, wobei es kann auch sein persönliches Büro sein.
Klar,
ne?
ja,
keine
sein.
Ahnung.
Ja klar. Ja.
ja.
Aber es ist
also
schon interessant.
Ich glaube, sehr, sehr viel dezentral auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch, dass das viel remote ist. Also so ein bisschen mehr Making-of hätte mich vielleicht noch interessiert, gerade auch mit Blick auf den hervorragenden Score. Ne? Also da hätte ich gerne auch noch irgendwie einen Einblick gehabt, wie das wohl alles so entstanden sein mag. Aber hey, du kannst immer noch mehr machen. Und ich finde es, also für so ein, ich habe ehrlich gesagt, weil wir den Bums ja jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, keine Ahnung, was sowas kostet. Oder was sowas jetzt vielleicht auch kostet ein paar Wochen nach Release, da wird es ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen runtergegangen sein. Aber ich finde.
Das kann ich mal kurz rausfinden, was die dann kostet.
Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass man, wenn man die DVDs vielleicht noch nicht einzeln hat und Bock hat, diese Serie zusammen zu haben, dann ist das auf jeden Fall ein schönes Ding. Es sieht gut aus, es fühlt sich gut an, die Serie sieht gut aus und vor allen Dingen kriegst du noch. Auf jeden Fall ausreichend Bonusmaterial dazu. Und es gibt auch noch ein paar Audiospuren später. Ich glaube, nicht in den ersten zwei Staffeln, oder nicht in der ersten, bin ich mir ganz sicher. Aber danach gibt es auch Audiokommentare von Mike McMahon und auch von Tony Newsom und ich glaube auch noch von anderen, die man sich auch zu den Serien live dort angucken kann. Also es gibt schon einiges, mit dem man sich auseinandersetzen kann für eine Weile, wenn man Bock hat, sich mit Lower Decks noch ein bisschen tiefer zu beschäftigen.
Bin ich gerade irritiert?
Ja, ist vom deutschen Markt genommen worden wegen Verletzungsgefahr.
Vielleicht. Weil hier steht jetzt, bei Amazon steht, dass die erst am 17. Juli erscheint. Diese Informationen haben wir. Wir haben aber andere Informationen. Und bei Amazon kostet sie 70 Euro.
Oh.
Das wäre relativ viel.
Ja, wobei es natürlich auch, ne, man darf nie vergessen, es ist halt eine ganz, also noch relativ frische Serie mit 5 Staffeln, ne, also ja.
Ich glaube, sie ist eher noch teurer.
Okay.
Bei eBay kann man sie gerade erwerben für 120 Euro.
Ja, das sind aber bei aktuellen Serien sind das auch eher so die Preise, ne, bei Blu-rays.
Ah ja, guck mal hier, bei MediaMarkt kann man sie kaufen, tatsächlich. Und da kostet sie gerade 110 Euro.
Ja.
So, Kinder. Und das verlosen wir für euch. Sind wir echt bescheuert?
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll.
Aber dafür müsst ihr jetzt ein bisschen auch was leisten, ne?
Ja, also es gibt ja nichts umsonst, ne? Also wirklich.
Genau. Und ich habe mir eine Frage überlegt.
Ich bin gespannt.
Ich weiß nicht, ob du mit einverstanden bist, aber meine Frage ist, und ich habe es eben erwähnt.
Ja.
Was ist das Gadget, das Mariner auf der Blu-ray in der Hand hält?
Kann man natürlich jetzt zurückspulen.
Ja. Kann man zurückspulen.
Ja. Ja. Aber muss man halt auch erstmal machen, ne?
Muss man erstmal machen.
Genau. Ihr könnt auf unserem
Was war das?
Blog.
Es hat gepiept.
Es hat gepiept?
In meinem Kopf hat es gepiept gerade.
In deinem Kopf hat es gepiept. Das passiert schon mal öfter, oder?
Ja. Ja. Okay, ja, ja. Okay, Entschuldigung. Ja, ist okay. Ich wusste nicht, dass nur ich das höre. Mal wieder.
Ich mache mir Sorgen.
Nee, alles gut,
ja, alles gut. Ja, alles klar. Was habe ich denn gerade erzählt? Achso, genau. Ihr könnt auf unserem Blog kommentieren mit der richtigen oder von mir ist auch mit der falschen Antwort. Ihr könnt uns die auch bei Instagram schicken als Direct Message oder auch unter dem Folgenpost. Ihr könnt sie uns klassisch per Mail schicken.
Ihr könnt sie uns zurufen. Wenn ihr uns seht, ruft sie uns zu.
Genau, wie heißt denn? info@discoverypanel.de ist unsere E-Mail-Adresse, glaube ich, ne?
info@discoverypanel.de, aber ich meine, am besten schreibt ihr einfach in den Blog und schreibt da einfach die richtige Lösung drunter.
Genau.
Und ich würde sagen, Einsendeschluss, Sebastian, was sagst du?
Ja, damit wir, also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir uns auf der FedCon sehen, dann könnten wir euch die direkt in die Hand drücken.
Ja, genau. Also wenn ihr da seid, dann können wir die euch in die Hand drücken, dann sagen wir einfach, Einsendeschluss ist Freitag, der 30. Mai. Und wir losen dann auf der FedCon auf jeden Fall auch aus.
Genau, wir werden eine große Trommel uns aus dem Fernsehbedarf zulegen, wo normalerweise die Lottozahlen drin gezogen werden und werden eure Antworten da hineinpacken.
Ja, genau, das werden wir tun. Oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall losen, live.
Denn losen heißt nicht losen. Also für viele schon, aber halt für einen nicht. Ja. Ja.
War es das für heute?
Ja, ich glaube, schöner wird's nicht.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, viel Erfolg bei dieser Verlosung und viel Spaß auf jeden Fall mit dieser Serie.
Ja.
Die Leute, die das Ding nicht gewinnen, kauft's euch, weil es lohnt sich wirklich. Aber es ist natürlich gerade noch ein bisschen teuer. Aber
ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wenn es jetzt nicht direkt heute sein muss, ich könnte mir vorstellen, dass es in der nächsten Zeit noch ein bisschen im Preis runtergehen wird. Vielleicht lohnt sich das ja auch noch ein bisschen zu warten. Ansonsten bekommt ihr auf jeden Fall was für euer Geld, was, finde ich, okay ist. Allen Dingen auf der emotionalen Ebene bereichernd.
Ach, ihr seid ja eh alle Komplettisten. Das heißt, wahrscheinlich ist sie bei euch sogar schon bestellt oder sie wird jetzt spätestens nach diesem Podcast bestellt. Und ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen Geschmack darüber gemacht. Genau. Und ab nächste Woche berichten wir auch für die Leute, die zu Hause geblieben sind, vielleicht so ein bisschen ausblickend über die FedCon und können vielleicht auch noch ein bisschen Feedback machen. Wir werden mal sehen, was wir nächste Woche noch so machen. Aber
die Überschrift wird auf jeden Fall
FedCon. Da starten wir jetzt ein bisschen rein.
Ja, die Überschrift wird auf jeden Fall FedCon sein und wir stimmen uns schon mal ein bisschen gemeinsam ein. Wir werden auch gucken, dass wir mindestens auf Social Media euch so ein bisschen mitnehmen. Wir haben noch gar nicht genau besprochen, wie wir es dann im Detail machen mit einer Audiofolge, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann hinterher nochmal eine Audiofolge geben wird, damit ihr, die ihr nicht da gewesen seid, auch so ein bisschen mitbekommen könnt, was da passiert, weil das, wie ich finde, doch immer eine schöne Sache ist und wir da auch immer noch ein bisschen was mehr über Star Trek lernen.
Und Sebastian liebt es, diese ganzen Panels nochmal zu schneiden, ja, und Zitate rauszusuchen und dann wirklich geil, alles nochmal irgendwie in die richtigen Reihenfolge.
Eine der schönsten Sebastians Tätigkeiten.
Lieblingstätigkeit.
Absolut. Ja.
Ja. So, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.